Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt Ereignisse, die entfalten ihre volle Wucht, ihre volle Bedeutung erst in der Rückschau. So ist es auch mit dem Mord an Walter Lübcke in der Nacht auf den 2. Juni 2019. Welche politische Dimension sein Tod hatte, das zeigte sich in den ersten Tagen danach null. Überhaupt nicht. Der Fokus lag erstmal auf was ganz anderem.
Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. SPD-Partei und Fraktionschefin Nahles hat heute überraschend ihren Rücktritt von allen Ämtern angekündigt. Die 48-Jährige.
Der Mord an einem Politiker durch einen Rechtsextremen müsste eigentlich Aufmacher sein. War es aber nicht. Die Musik spielte woanders. Die Polizei ermittelte zunächst auch erstmal im privaten Umfeld des Opfers. Erst DNA-Spuren brachten sie dann auf die Spur des mutmaßlichen Täters. Ab morgen muss sich Stefan E. vor Gericht verantworten. Wir blicken heute schon mal auf die komplexe Gemengelage. Und wir gucken uns eine Nachwuchshoffnung der Konservativen an, die jetzt ins Wanken gerät.
Hey Rezo, du alter Zerstörer.
Philipp Amthor, 27 Jahre, ist konservativ und stolz drauf, will Parteivorsitzender in Mecklenburg-Vorpommern werden und wird von vielen in seiner Partei sehr geschätzt. Doch jetzt steht die Frage im Raum, ob er käuflich sein könnte. Der Tag im Deutschlandfunk, ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin! Morgen beginnt am Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Prozess, der in die deutsche Geschichte eingehen wird. Es geht um den Mord an Walter Lübcke, CDU-Politiker, Regierungspräsident von Kassel. Angeklagt sind Stefan E. und Markus H., zwei Männer mit eindeutig rechtsradikaler, fremdenfeindlicher Gesinnung, vorbestraft, behördlich bekannt. Und doch konnte der mutmaßliche Haupttäter sein Opfer über Jahre hinweg ausspionieren. Eine geplante Tat, so die Sicht der Ermittler, die Deutschlandfunk-Landeskorrespondent Lüdger Fittgau gleich schildern wird. Das wird jetzt ein ziemlich ausführliches Gespräch, weil die Verzweigungen dieser Tat enorm umfangreich sind. Es geht um Verstrickungen in die Neonazi-Szene in Nordhessen. Es geht auch um die Rolle des Verfassungsschutzes. Da kommen wir dann sehr schnell auch zur Frage des NSU und der Aufarbeitung. Welche Rolle hat die rechtsextreme Szene rund um Kassel da gespielt, damals und heute? Es bleibt sehr viel aufzuklären, auch über den Strafprozess, der morgen beginnt, hinaus. Beginnen wir also in der Tatnacht, Lüdger. Wie haben die Ermittelnden den Tathergang rekonstruiert?
Die Generalbundesanwaltschaft geht davon aus, dass der mutmaßliche Mörder Stefan E. in der Nacht vom 1. auf den 2. Juni 2019 nach Wolfhagen-Ister gefahren ist, an den Wohnort von Walter Lübcke, und dort am 1. Juni gegen 23.20 Uhr, so beziffern sie es, sich im Schutze der Dunkelheit dem Wohnhaus von Walter Lübcke genähert habe. Der habe zu diesem Zeitpunkt auf der Terrasse gesessen. Stefan E. hätte sich herangeschlichen und habe dem Walter Lübcke aus kurzer Entfernung mit einem Revolver der Marke Rossi in den Kopf geschossen. Mhm. Walter Lübcke ist dann noch in der Nacht verstorben. Am 2. Juni, also wenige Stunden später, wurde sein Tod festgestellt im Krankenhaus. Deswegen gilt der 2. Juni als offizielles Todesdatum. Das ist die Rekonstruktion der konkreten Tat. Was auch bekannt geworden ist durch die Anklageschrift der Bundesanwaltschaft, ist, dass die Planung der Tat bereits Jahre vorher begonnen hat. Wow. Und zwar spätestens nach der Silvesternacht 2015-16, so sagt der Generalbundesanwalt, also die Silvesternacht 2016 in Köln und dem islamistischen Attentat in Nizza im Juli 2016, habe Stefan E. den Entschluss gefasst, Dr. Lübcke zu töten, und hat auch deswegen jahrelang vorher den Tatort ausgekundschaftet. Auch das ist jetzt deutlich geworden in der Anklageschrift. Also der Stefan E. soll seit 2017 spätestens regelmäßig zum Wohnort von Walter Lübcke gefahren sein, zum Wohnhaus, habe sich das angeschaut, war teilweise auch schon wenige Meter in der Nähe des Opfers und hat also immer wieder versucht, die möglichen Bedingungen für eine Tat auszukundschaften. Auch diese Weizenkirmes, die dann schließlich auch den Rahmen gegeben hat. Also es war ja eine Kirmes in der Nähe. Man hat dann im Grunde, war man abgelenkt auch im Ort. Und dieser Schutz dieser Kirmes, den hat er dann auch schon vorher mal ausgespäht. Also eine ganz, ganz langfristig geplante Tat. Das muss man, glaube ich, betonen.
Und das klingt ja insgesamt auch ziemlich kaltblütig. Jetzt hast du 2015 als Zeitmarke genannt. Das Jahr ist schon irgendwie auch so eine Art Schlüsseljahr für die weitere weitere Radikalisierung des mutmaßlichen Täters?
Ja, das muss man natürlich sagen. Es gibt diese Bürgerversammlung in Lohfelden. Da geht es um die Flüchtlingspolitik von Walter Lübcke und die Planung von Unterbringungen für Flüchtlinge in der Region. Da war er ja zusammen mit seinem Gesinnungsgenossen Markus Haar und hat sich da auch eingemischt. Als Walter Lübcke sozusagen sich provoziert gefühlt hat, hat dann ein Video aufgenommen, hat das ins Netz gestellt. Das spielt alles 2015. Aber man muss betonen, dass die Ermittlungen gezeigt haben, dass dieser Stefan E. schon viele Jahrzehnte vorher eine Gewaltbereitschaft gehabt hat, schon als Jugendlicher versucht hat, ein Haus anzuzünden, in dem Menschen mit Migrationshintergrund lebten, immer wieder auch Gewalttaten ausgeübt hat, auch im Gefängnis, wo er zeitweise auch als Jugendtäter schon saß. Also es gibt eine lange gewaltbereite Vorgeschichte und das eskaliert dann aber wieder ab 2015, 16 gedanklich in seinem Kopf und auch in der Vorbereitung eben dann der Tat gegen Lübcke. Und die zweite Tat, das muss man ja auch sagen, die morgen verhandelt wird, ist ja eine Tat 2016 dann auch schon. Da geht es darum, dass er einen Flüchtling, den irakischen Flüchtling Ahmad E., vor einer Flüchtlingsunterkunft in Lohfelden an seinem Wohnort, als er dem aufgelauert hat, mit einem Messer in den Rücken gestochen haben soll und seinen Tod in Kauf genommen haben soll. Das ist die zweite Anklage, die morgen verhandelt wird gegen Stefan E. Also eine große Gewaltbereitschaft, spätestens dann wieder seit 2015, 16.
Der Name Markus H. ist jetzt schon gefallen. Welche Rolle spielt der in all dem?
Markus H. soll als Gesinnungsgenosse schon jahrelang auch Stefan E. begleitet haben. Man kannte sich aus der Neonazi-Szene in Kassel. Man hat auch zusammen gearbeitet, waren Arbeitskollegen dann später. Und dieser Markus H. ist vor allen Dingen ein Waffennarr gewesen, schon jahrelang, sagen die Ermittler, sagt der Generalbundesanwalt. Und der habe eben mit seiner Waffenerfahrenheit den Stefan E. unterstützt, habe mit ihm Waffentrainings gemacht, war auch schon seit Juli 2016 eingeweiht, nämlich in die Pläne von Stefan E., Mordtaten zu begehen, auch möglicherweise konkret die Mordtat an Walter Lübcke. Also das ist alles ein Vorwurf der Ermittler. Das heißt also, Markus H. soll eben Beihilfe zum Mord geleistet haben, soll Stefan E. unterstützt haben. Er soll zwar die konkreten Anschlagsplan jetzt in Istar vor einem Jahr nicht gewusst haben, sagen die Ermittler, aber grundsätzlich die Haltung und auch die Bereitschaft, Gewalt auszuüben, die soll diesem Markus H. bekannt gewesen sein.
Das jetzt also die Perspektive der Ermittelnden, das, was die alles ausgegraben haben und was in der Anklageschrift steht. Nehmen wir mal sozusagen einen Perspektivwechsel ein. Es gibt ja ursprünglich ein Geständnis von Stefan E., was mitgeschnitten wurde, wo er all das erläutert hat. Das hat er später widerrufen und jetzt beschuldigt er Markus H. Ist das adäquat zusammengefasst?
Ja, ist richtig. Es war ein bisschen überraschend, nachdem er eben dieses Geständnis im Sommer 2019 abgelegt hatte und die Ermittler ja auch zur Tatwaffe geführt hat, also zu seinem Waffenversteck und auch konkrete Hinweise gegeben hat, hat er dann im Winter, Jahreswende 2019/20, die Tat dann widerrufen und hat dann eben seinem alten Freund, Gesinnungsgenossen Markus H., diese Tat zugeschoben. Welche Hintergründe dieser Widerruf hat, das ist nicht klar. Wir werden das vielleicht dann ab morgen in der Verhandlung hören. Es gab dann Anwaltswechsel, da kommen wir vielleicht noch drauf. Ja. Und ich glaube, dass das eine Rolle gespielt haben könnte.
Ja, wer sind denn seine Verteidiger überhaupt?
Ja, seit eben dieser Zeit, seit der Jahreswende, hat auch Stefan E. einen neuen Anwalt, und also einen Hauptanwalt, und der ist tatsächlich sehr bekannt. Das ist Frank Hannig, der Anwalt, kommt aus Dresden und ist dort als Pegida nah bekannt, ist auch schon mal als Redner bei Pegida in Dresden aufgetreten. Und mit Hannig war dann auch dieser sozusagen Haltungswechsel, ging da einher. Und der zweite ein Anwalt, der hinzugezogen wird, ist ein auch bekannter Anwalt, Mustafa Kaplan, der eigentlich als NSU-Nebenklageanwalt im NSU-Prozess in München bekannt geworden ist und der aber jetzt sozusagen Stefan E. verteidigen wird, mit dem Argument, dass eben jeder Angeklagte auch ein Recht auf eine bestmögliche Verteidigung habe und so weiter. Also das sind zwei bekannte Namen, schillernde Anwälte, das muss man sagen. Und und das zeigt eben auch, dass da sozusagen ja durchaus einige Dinge noch auch inhaltlich zu erwarten sind, die vielleicht überraschend sind. Das kann schon allgemein.
Du hast ja eben schon die Vergangenheit von Stefan E. erläutert. Jetzt steht in der Anklageschrift, er sei bereit, schwerste Straftaten gegen Vertreter des Staates zu begehen, um in Deutschland eine homogene Volksgemeinschaft zu schaffen. Wieso war dieser Mann mit dieser Biografie, mit dieser Kriminalitätsgeschichte nicht stärker im Fokus der Behörden, zum Beispiel des Verfassungsschutzes?
Man muss sagen, er war jahrzehntelang schon auf dem Schirm der Behörden, der Polizei. Ich habe ja schon gesagt, er hatte viele Vorstrafen schon als Jugendlicher, mehrere Jahre im Gefängnis gesessen. Er war bekannt als extrem gewaltbereiter Rechtsradikaler in der Kasseler Szene. Man hat ihn auf dem Schirm. Aber es gibt eine Regel, dass wenn Menschen 5 Jahre lang nicht extremistisch auffallen, keine Taten begehen, auch nicht entsprechend in der Richtung auffallen, dann muss man auch die Beobachtung einstellen. Auch die Beobachtung des Verfassungsschutzes muss zeitlich Grenzen haben. Das ist die Regel. Diese Regel wurde eben auch auf Stefan E. angewandt, sodass eben im fraglichen Zeitraum, also vor 2019, 5 Jahre lang, keine Taten zumindest bekannt geworden sind. Das muss man sagen. Das ist auch ein entscheidendes Argument des Verfassungsschutzes, dass man sagt, wir konnten den jetzt nicht, auch rechtlich nicht, sozusagen über Jahre, in denen er auch zurückgezogen gelebt hat, geheiratet hat, im Grunde auch ja, zumindest dem Anschein nach ein bürgerliches Leben versucht hat aufzubauen. In dieser Zeit konnten wir ihn eigentlich nicht legal beobachten. Das ist sozusagen der Hintergrund, warum er vom Schirm dann verschwunden ist.
Und dann ist jetzt aber bekannt geworden, dass im Fall Markus H. der Verfassungsschutz auch ein bisschen geschlampt hat.
Ja, das ist natürlich schon die Frage, immer die grundsätzliche Frage, wenn man weiß, dass solche Leute eben jahrzehntelang auch gewaltbereit sind, kann man sie überhaupt vom Schirm lassen? Muss man sie nicht doch dauerhaft beobachten? Und bei Markus H. ist es ebenso gewesen, auch ein sehr bekannter Mann. Es gab auch Anwerbeversuche, das weiß man heute durch den Verfassungsschutz Richtung Markus H. Man hat vor Jahren ihn versucht anzuwerben als Informant in der rechten Szene. Also er war sehr bekannt bei den Ermittlungsbehörden, beim Inlandsgeheimdienst, im hessischen Verfassungsschutz. Ja. Und dann ist natürlich schon die Frage, warum verschwinden die dann aus der Beobachtung? Und bei Markus H. ist es jetzt so, dass vor wenigen Tagen eigentlich durch eine Recherche des ARD-Magazins Panorama bekannt geworden ist, dass auch selbst diese 5-Jahresfrist, von der ich ja gerade sprach, also die sozusagen dann auch einen Schutz bietet für diese Leute, nicht stimmte, nicht eingehalten worden. Es geht um folgende Situation. Im Jahr 2015 musste das Verwaltungsgericht Kassel noch einmal überprüfen, ob Markus H. einen Waffenbesitzschein bekommen soll. Man muss sich das vorstellen, ein bekannter Rechtsextremist, der auch Gewaltbereitschaft gezeigt hat, soll einen Waffenbesitzschein bekommen. Das hat die zuständige Behörde, das war die Stadt Kassel, als die Zulassungsbehörde für diesen Schein, abgelehnt. Die wussten ja, der ist ein Rechtsradikaler, der ist uns bekannt, die haben das abgelehnt. Daraufhin hat dieser Markus H. geklagt vor dem Verwaltungsgericht in Kassel. Das Verwaltungsgericht in Kassel hat den Verfassungsschutz Hessen gefragt, habt ihr etwas vorliegen? Wisst ihr, hat er etwas getan? Und die Behörde, also Verfassungsschutz Hessen, sagt, nein, wir haben nichts Neues vorliegen. Und das weiß man eben durch die Kollegen von Panorama seit einigen Tagen, dass es war falsch. Mhm. Es lagen durchaus Aussagen vor, auch aus den Jahren davor, also aus dem Jahr 2011, also innerhalb dieser 5-Jahresfrist vor 2015, zum Beispiel antisemitische Aussagen im Internet, bestimmte Aktivitäten, auch Veranstaltungen, auf denen er war. Also da gab es Hinweise. Diese Hinweise hat aber der Verfassungsschutz Hessen nicht an das Gericht weitergegeben, sodass eben das Gericht nicht anders konnte, als diesem Rechtsextremisten den Waffenschein zu geben. Mhm. Und mit diesem Waffenschein hatte er 6 Waffen, die er legal besitzen konnte. Und mit diesen Waffen hat er dann später eben mit dem mutmaßlichen Lübcke-Mörder Stefan E. zusammen geübt. Auf ganz legal in einem Schießstand eines Schützenvereins und aber auch illegal im Wald. Also das weiß man heute. Und da ist natürlich schon die Frage, wieso sind diese Informationen des Verfassungsschutzes Hessen nicht an das Gericht weitergegeben worden? Die Kollegen von Panorama haben auch den heutigen Chef des Verfassungsschutzes, Robert Schäfer, danach gefragt, also hessischer Verfassungsschutzpräsident Robert Schäfer, und der sagt dann aber nur, ich kann es auch nicht erklären. Ja. Also das ist schon ein Skandal, muss man sagen. Ein Skandal, der auch wieder ein Licht auf den Verfassungsschutz wirft, der ja ohnehin gerade auch schon vorher beim NSU und so weiter hier in Hessen immer wieder in die Kritik geraten.
Jetzt hast du beschrieben, es gab diesen Anwerbeversuch für Markus H. Da stellt sich natürlich die Frage, ob das dann alles tatsächlich, so wie ich es gerade salopp formuliert habe, Schlamperei ist oder ob da bewusst irgendwas übersehen wurde. Das ist dann wiederum eine Frage, die ja politisch relevant ist. Wird diese ganze Kiste noch irgendwelche politische Konsequenzen haben? Stichwort Untersuchungsausschuss etc.
Ja, also das ist definitiv so. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist ja nur eine Facette. Es gab auch schon andere Punkte bei den Ermittlungen, wo die Politik hellhörig geworden ist. Vor allen Dingen der Landtag, der da auch als Kontrollorgan einen Untersuchungsausschuss einrichten kann. Und der wird ihn auch einrichten. Es wird noch im Juni ein Untersuchungsausschuss eingerichtet. Zweiter Punkt, der schon vorher aufgefallen war. Es gibt einen Namen des Verfassungsschutzes Hessen, der immer wieder aufgetaucht war im Zusammenhang mit dem NSU-Mord 2006 an Halit Yozgat in Kassel. Mhm. Und dieser Mensch heißt Andreas Temme. Das war ein Verfassungsschutzmitarbeiter hier in Hessen. Und der war während des Mordes oder wenige Sekunden zumindest vor dem Mord an Halit Yozgat in dem Internetcafé 2006, in dem dieser junge Betreiber des Internetcafés vom NSU umgebracht worden ist, getötet worden ist. Und dieser Andreas Temme hat vor dem NSU-Untersuchungsausschuss hier in Hessen immer gesagt, ich habe nichts gesehen, nichts gehört. Das glaubt ihm aber keiner. Es glaubt ihm die Politik nicht. Und der Mann ist aber jetzt wieder aufgetaucht im Zusammenhang mit dem Mord an Lübcke. Wurde bekannt, dass er auch mit Stefan E. zum Beispiel, also dem mutmaßlichen Mörder, dienstlich Kontakte hatte. Mhm. Ja, und dass er, das wird auch Thema sein, des Untersuchungsausschusses. Also man sieht, das ist der Verfassungsschutz Hessen, der auch aus Sicht der Politik da sozusagen sehr, sehr große Ungereimtheiten zeigt. Und das ist jetzt nicht nur eine Sache der Opposition, muss man sagen, sondern auch dieser neue Untersuchungsausschuss wird sogar vom Innenministerium unterstützt, weil er sagt, da müssen wir noch mal genauer hinschauen. Also da ist ein Konsens auch der hessischen Landespolitik, dass man das politisch aufarbeiten will.
Da ist also noch viel zu klären, sowohl juristisch jetzt in diesem Prozess als auch eben politisch. Kann man also sagen, dass dieser Mord an Walter Lübcke schon ein neues Bewusstsein geschaffen hat, neue Fakten hervorgebracht hat, also wirklich auch was verändert hat im Umgang mit Rechtsextremismus in Hessen?
Ja, es gibt natürlich die Leute, die sagen, es ist im Grunde zu spät gewesen, weil wir haben die NSU-Mordserie gehabt, die eben auch in Kassel gespielt hat. Wir haben rechtsradikale Umtriebe gerade im Nordhessen schon lange vorher gehabt. Und es war tatsächlich so, dass bis zum NSU-Untersuchungsausschuss hier in Hessen, der ja 4 Jahre lang auch ging, auch zum Beispiel die CDU in Hessen immer gesagt hat, wir haben keine rechtsradikalen Strukturen in Nordhessen, keine ausgeprägten rechtsradikalen Strukturen. Diese Position ist verändert worden, das muss man ganz klar sagen. Der CDU-Innenminister Peter Beuth hat das ganz klar anerkannt, dass es diese Strukturen gibt. Das ist ein Ergebnis auch der Arbeit des ersten NSU-Untersuchungsausschusses, aber auch eben natürlich der Taten, die seitdem geschehen sind. Wir haben den Mord an Walter Lübcke vor einem Jahr. Wir haben den Mordanschlag auf einen eritreischen Flüchtling in Wächtersbach in der Nähe von Hanau. Wir haben das rassistische Attentat in Hanau selbst und andere Dinge mehr. Und deswegen ist sozusagen in Hessen mit dieser Serie von Taten seit dem Mord an Lübcke auch das politische Bewusstsein verändert worden. Die Behörden sind ganz stark jetzt sozusagen von Strukturen her verändert worden, sowohl in der Justiz, wo viel mehr Staatsanwälte sich um rechtsradikale Hassstrukturen auch im Internet kümmern, bei der Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt, aber auch bei der Polizei, beim Landeskriminalamt. Eine Sondereinheit ist aufgebaut worden, die auch über den Fall Lübcke hinaus ermittelt gegen Strukturen, gerade im Internet. Das ist natürlich ein Fokus, dass also viele dieser Rechtsradikalen sind ja nicht mehr in Springerstiefeln unterwegs und man erkennt sie, sondern sie sind im Netz unterwegs, betreibende Hasskommunikation und Hetze. Und genau da geht jetzt auch die hessische Politik verstärkt rein, das muss man sagen.
Transparenz bei Regierung und Behörden stärken, Informationsfreiheitsgesetz zu einem Transparenzgesetz weiterentwickeln. Das klingt ja wirklich so, als könne man das nicht ablehnen, aber es ist dann doch mal wieder nur grüne Wohlfühletikettierung, meine Damen und Herren. Und genau das werden wir herausarbeiten.
Nein, wir werden jetzt herausarbeiten, warum Philipp Amthor, CDU-Mitglied des Bundestages, im Moment mächtig Ärger hat. Er, der noch im letzten Jahr gegen Transparenzbemühungen der Grünen ätzte, steht jetzt im Fokus, weil er sich für ein Unternehmen eingesetzt hat, von dem er anschließend Aktienoptionen erhalten hat. Ausgerechnet er, der sich immer als so wertekonservativ gibt. Entsprechend groß ist auch der Spott, etwa von Nico Semsroth, Europaparlamentarier Die Partei. Der griff prompt zum Faxgerät.
Philipp Amthor hat das Briefpapier des Bundestags dafür benutzt, für ein Unternehmen zu lobbyieren, von dem er Aktienoptionen erhalten hat. Er meint jetzt, nur weil er korrupt sei, sei er noch lange nicht käuflich Und ich finde, das sollte nicht er entscheiden, sondern die Justiz. Deswegen benutze ich jetzt das Briefpapier des Europaparlaments dafür, Strafanzeige zu stellen. Möge das bessere Briefpapier gewinnen.
Ans Licht gekommen ist das Ganze aufgrund einer Recherche des Spiegels. Wir schauen uns den Fall jetzt genauer an mit Katharina Hamberger aus unserem Hauptstadtstudio. Also Katharina, Hauptfrage, ist Philipp Amthor käuflich?
Ich finde, das ist eine Frage, die kann man nicht mit einem einfachen Ja und Nein beantworten, weil wir die Geschichte aus dem Spiegel kennen, die sicher viele gelesen haben. Aber also wenn man diese Geschichte liest, glaube ich, ist alles so im rechtlichen Graubereich. Aber es gibt offene Fragen. Zum Beispiel stellt sich die Frage, wer hat für die Reisen bezahlt, die er im Auftrag von dieses Startups Augustus Intelligence unternommen hat. Hat er das selbst gemacht? Hat er dafür tatsächlich Geld bekommen oder ist ihm das bezahlt worden? Also war das ein geldwerter Vorteil? Auch so ein bisschen, glaube ich, die Frage dieser Aktienoptionen ist noch eine schwierige. Hat er sozusagen gearbeitet, damit diese Aktienoptionen tatsächlich was wert werden? Aber das ist ja was sich nicht mehr beantworten lässt, weil er hat die abgetreten. Das kann man im Endeffekt jetzt nicht mehr sagen. Und die andere Frage ist nicht geklärt. Also ich finde es nochmal interessant, ob es dann nochmal einen Nachgang geben wird und vielleicht noch was anderes rauskommen wird oder ob das die Geschichte war und damit er sich vielleicht in einem Graubereich bewegt.
Eine Frage, die sich jetzt ja auch ganz viele stellen, ist, was ist das da eigentlich für eine Firma?
Ja, ein interessantes Konstrukt, wenn man das so liest. Es scheint sich um ein Startup zu handeln, gegründet von einem Deutschstämmigen, der in den USA ist und die eingestiegen sind in das sehr beliebte Geschäft von KI und Daten und so wollten, glaube ich, wenn das richtig ist, Gesichts- und Objekterkennung, solche Datensoftware anbieten. Und da eine Riesenfirma draus machen. Und in diesem Konstrukt sind auch einige Deutsche verwickelt, die man da, glaube ich, als einflussreich identifiziert hat und versucht hat, mit an Bord zu holen, beziehungsweise an Bord geholt hat. Also zum Beispiel ist Karl Theodor zu Guttenberg, den wir ja noch alle als ehemaligen Verteidigungsminister kennen, mit an Bord als Präsident. Dann hängt da auch mit drin zum Beispiel Hans-Georg Maaßen, der da Kontakte hat zur Firma. Also solche Leute hängen da mit drin. Was interessant auch ist, dass offenbar dieses US-Unternehmen nicht so ein ganz dickes Profil hat, wenn man mal hinter die Kulissen guckt. Also man hat die Firma als besonders toll offenbar nach außen verkauft, aber dahinter stand wohl nicht ganz so wahnsinnig viel. Es gibt wenig Einblick wohl in den Gewinn, in den Umsatz. Also so, man weiß nur nicht so recht, wo sollte das eigentlich hingehen.
Ziemlich windige Geschichte dafür, dass auch einfach so unglaublich viel Kapital da ja tatsächlich auch drin war. Jetzt hat Amthor seinen, ich sage mal, Einfluss geltend gemacht und als Parlamentarier beim Wirtschaftsminister dafür geworben, dass dieses Unternehmen doch Aufmerksamkeit bekommen soll. Habe ich das richtig zusammengefasst bis hierhin?
Ja, genau.
Okay. Ist das üblich, dass Unternehmen nach der Fürsprache eines Parlamentariers dann tatsächlich auch Gespräche im Ministerium bekommen?
Das scheint offenbar üblich zu sein. Also das Ministerium hat ja hinterher gesagt, es gab Gespräche und hat sich das Unternehmen mal vorstellen dürfen. Und man hat aber nicht über Förderungen oder Ähnliches gesprochen. Und es gab auch keine Folgetermine. Und das sei eines von vielen, vielen, vielen Gesprächen gewesen, die man so in der Legislaturperiode führt. Also das scheint offenbar üblich zu sein. Auch, dass man mal so ein bisschen wahrscheinlich den Markt kennenlernt. Was ist los? Welche Innovationen gibt es? Welche Unternehmen sind wo unterwegs? Das ist, glaube ich, auch nichts Unübliches und jetzt erstmal nicht zwingend was Schwieriges.
Wobei das Unternehmen allein durch dieses Gespräch ja schon einen Vorteil hat, weil es nachher gegenüber irgendwelchen Kunden sagen kann, hey, wir sind hier in Gesprächen mit dem Ministerium.
Das ja, aber dass eben ganz viele Gespräche gibt, können das wahrscheinlich auch viele Unternehmen sagen. Ich glaube, das Problem dann, das wir hier haben, ist wiederum, hat Amthor dafür was bekommen? Dieser Link ist ja nicht unbedingt verifiziert, sondern das Gespräch fand 2018 statt. Und eben auf den Brief von Amthor hin. Und 2019 ist er dann in dieses Board of Directors berufen worden. Also ist Direktor dieser Firma geworden. Eben mit diesen Aktienoptionen ist jetzt die Frage, hat er das quasi für diesen Brief bekommen oder hat er das unabhängig davon bekommen?
Das heißt, so richtig klären, ob das legal oder illegal ist, lässt sich Stand jetzt noch gar nicht.
Ja, ich finde das schwierig einzuschätzen. Ich bin jetzt auch keine Juristin, muss man sagen, und überlasse das lieber gerne dem Fachpersonal.
Und es gibt jetzt ja zumindest politische Forderungen, dass man sich das Ganze nochmal genauer angucken sollte, um genau diese Frage zu klären. Mhm. Glaubst du, dass das Ganze irgendwelche politischen Konsequenzen für ihn haben wird?
Ja, habe ich tatsächlich auch überlegt, wo können die politischen Konsequenzen sein. Er hat eben sein Bundestagsmandat. Ich glaube, die Hürde ist noch nicht überschritten, dass er das niederlegen muss, wenn man auch so mit der Opposition spricht. Dann fordert es zwar die Linke, aber zum Beispiel bei der FDP heißt es schon wieder, jeder hat eine zweite Chance verdient. Und da ist sozusagen, glaube ich, also das Bundestagsmandat kann er behalten, ist halt die Frage, ob es bei der nächsten Wahl für ihn Auswirkungen hat. Aber er ist ja in Mecklenburg-Vorpommern auch einer, der gerne eine Karriere dort machen möchte. Mhm. Und er wollte sich jetzt zum Landesvorsitzenden des Verbandes wählen lassen, auch eigentlich mit Erfolgsaussichten. Er ist der einzige Kandidat für diesen Posten. Die Justizministerin, die als Gegenkandidatin sich aufgestellt hat, die hat zurückgezogen, letzte Woche erst. Und das heißt, er hätte das werden können und dann Spitzenkandidat für die Landtagswahl 2021 in Mecklenburg-Vorpommern. Und da bin ich jetzt gespannt, ob hier nochmal was wackelt, ob man sieht, dass man mit ihm vielleicht doch nicht gut in eine Wahl gehen kann.
Wobei es ja auch schon den ein oder anderen gibt, der jetzt ganz zynisch sagt, ja, da macht halt ein konservativer Politiker, was konservative Politiker so machen.
Ja, aber... Das ist ein interessantes Argument.
Aber ich würde es nicht Argument nennen, sondern steile These.
Aber. Ja, aber der konservative Politiker, vor allem Philipp Amthor, ist ja einer, der sich stark mit Werten nach außen profiliert hat und darauf gepocht hat, auch diese sehr starke Law-and-Order-Schiene, sich ans Gesetz halten, auch immer wieder, wenn man so seine Social-Media-Kanäle anguckt, immer alles erklären, Gesetzgebungsprozesse erklären, warum er was möchte oder warum, wie was entsteht, das alles erklären. Und das, glaube ich, stößt dann auch sehr Konservativen auf, wenn jemand sich nicht an eben propagierte Werte hält, sondern dann genau das Gegenteil macht.
Gleichzeitig muss man auch sagen, Philipp Amthor ist ja für die Konservativen eine, ja, ich nenne es jetzt einfach mal, enorme Nachwuchshoffnung. So richtig viel etablierten, guten konservativen Nachwuchs gibt es wahrscheinlich nicht, schon gar nicht im Alter von 27 Jahren.
Ja, das stimmt. Wenn man auch mal geguckt hat in die JU, dann war dieser etwas schräge Typ ja, also für viele, glaube ich, schräg, so im Auftreten, weil das sehr ungewöhnlich ist, dass jemand, der so jung ist, schon so optisch so alt eigentlich auftritt, war der schon auch irgendwie ein interessanter Typ, für manche vielleicht auch ein Vorbild, der vertritt seine Meinung, der ist in den Bundestag gekommen, der ist schnell aufgestiegen, der saß ja sofort im Innenausschuss, was ungewöhnlich ist, auch für Neueinsteiger. Also so jemand, der auch wusste, wie er mit seinem Äußeren spielt, wie er damit umgeht, wie er auch mit seiner Art, mit diesem Konservativen gut umgeht, das nach außen verkauft, für das steht, wo viele eben sagen, das verliert die CDU vielleicht. Und er ist so einer, der das mit einem irgendwie jungen Alter repräsentiert. Der hatte auch Verbindungen zu zum Beispiel jungen Influencerinnen und so. Also in eine Szene, in die vielleicht andere gar nicht reingekommen sind. Aber für die war der dann offenbar oder ist er sehr interessant eben. Und das ist halt jetzt, glaube ich, sowas, wo vielleicht der ein oder andere Angst hat, dass das verloren geht oder wir vielleicht auch Erwartungen enttäuscht worden sind, was ja auch schwierig ist.
Ja, absolut. Jetzt gibt es ja politisch betrachtet sozusagen in der Aufarbeitung dieses Ganzen nochmal die erneuerte Forderung nach einem Lobbyregister für den Deutschen Bundestag. Was ist das und hätte das in diesem Fall geholfen?
Also das ist ein Register, soll das sein, wo verpflichtend alle Verbände, beziehungsweise alle Lobbyisten, sagen wir mal so, fangen wir mal so an, sich registrieren und registriert werden müssen, die in den Bundestag kommen und mit Abgeordneten sprechen und auch wer dahinter steht. Wie genau dieses Register ausgestaltet ist, das unterscheidet sich jetzt von Gesetzentwurf zu Gesetzentwurf beziehungsweise Vorstellungen der Parteien. Also die FDP zum Beispiel hätte gerne, dass da alle drinstehen, von der Stiftung, NGO über die Gewerkschaft bis hin eben zu den großen Lobbyverbänden. Die Grünen hätten da gerne auch eine Schwelle drin, wenn es um zum Beispiel die Finanzkraft von gewissen Lobbyverbänden geht oder so. Also es ist sehr unterschiedlich, aber die Frage, soll es ein Gesetz sein oder eine Geschäftsordnung des Bundestages und so. Aber grundsätzlich sind sich alle erstmal oder die meisten einig, es soll ein verpflichtendes Register geben. Es gibt so eins schon, das ist freiwillig. Und da können auch nur eine bestimmte Anzahl an Verbänden kann sich da eintragen lassen. Zum Beispiel muss man überregional sein. Und das wollen eben viele jetzt ändern. Und ich glaube, da ist eben so ein bisschen die Transparenzfrage eben auch. Wer lobbyiert im Bundestag? Wer steckt dahinter? Welcher Abgeordnete? Ist die Frage, ob man das dann eben angeben muss. Mit wem hat man sich wann getroffen? Ist ja auch immer die Frage, wird der Abgeordnete da doch gläsern? Also es hätte zumindest, glaube ich, mehr Transparenz geschafft und vielleicht ein bisschen mehr die Sensibilität eines jeden Abgeordneten mehr so ein bisschen mehr angehoben, also für mehr Sensibilität gesorgt eines Abgeordneten, wenn so ein Unternehmen auch dann registriert werden muss als Lobbyunternehmen. Also das, ob es unbedingt geholfen hätte, weiß ich nicht, aber zumindest beschäftigt man sich dann als Abgeordneter, glaube ich, auch mehr damit.
Weil, das kann man, glaube ich, festhalten, selbst wenn das Ganze keine unmittelbaren Konsequenzen für Philipp Amthor haben sollte, das wirft dann am Ende doch kein gutes Licht auf PolitikerInnen an sich.
Ja, ganz genau. Also dieses, dass da ein Geschmäckle dahinter ist, dass man so ein bisschen sich mit Unternehmen einlässt, möglicherweise vielleicht einen eigenen Vorteil daraus zieht, das bleibt dann schon hängen und das Ganze eben auch so ein bisschen dieses Bild der Intransparenz auch mit dabei ist, dass man nicht weiß, wer geht eigentlich in den Bundestag oder wer hat Einfluss auf Gesetzgebung. Das ist schon etwas, was an der ganzen Sache dann immer wieder hängen bleibt und eben auch für Demokratieverständnis, für das Vertrauen der Bevölkerung in Abgeordnete halt auch nicht so zuträglich ist.
Katharina, ich danke dir.
Gerne.
Zum Schluss noch ein kleiner Podcast-Tipp, denn Gutes soll man ja bekanntlich teilen. Und zwar geht es um Polizeigewalt in Deutschland und die Frage, welche Rolle Rassismus in den Strukturen spielt. Der WDR hat in einer fünfteiligen Podcast-Reihe den Tod von Uri Jallo aufgearbeitet, der 2005 in Dessau in einer Zelle starb. Er verbrannte da gefesselt und bis heute ist nicht aufgeklärt, wer für seinen Tod verantwortlich ist. Dass es so, wie die Beamten das dargestellt haben, nicht gewesen sein kann, das ergeben Gutachten. All das wird in dieser Podcast-Serie erzählt und es hinterlässt sehr viele Fragen und viel Fassungslosigkeit. Uri Jallo und die Toten des Polizeireviers Dessau, ein Podcast vom WDR. Das hier war Der Tag vom Deutschlandfunk. Für Fragen und Feedback sind wir erreichbar unter dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Tschüss.